Ich möchte mit euch in den Psalm 119 eintauchen. Wir sind ja in diesem Monat beschäftigt mit den Psalmen. Und da möchte ich meine Predigtreihe fortsetzen. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt und Psalm 119 aufschlagt, dann werdet ihr in vielen Bibeln sehen, dass dieser Psalm in Abschnitte unterteilt ist. Die meisten Psalme sind so runtergeschrieben, vielleicht noch so Einrückungen oder so, aber ansonsten sind sie einfach im Fließtext geschrieben. Psalm 119 sieht da anders aus. Es ist ein sehr langer Psalm, 176 Verse, und wir werden heute Vers für Vers durchgehen. Nein, nur Spaß. Das werden wir nicht tun, aber ihr seht schon allein, die meisten Bibeln machen das, dass Absätze gebildet werden in diesem Psalm. Wir finden genau 22 Abschnitte und jeder Abschnitt beinhaltet 8 Verse. Und was in unseren deutschen Bibeln leider nicht so gut zu sehen ist, wenn du jetzt eine hebräische Bibel dabei hättest, dann würdest du sehen, dass der erste Abschnitt immer mit dem ersten Buchstaben des hebräischen Alphabets beginnt. Oder wie man es im Hebräischen nennt, das Alephbet. Da beginnt jeder Vers im ersten Abschnitt mit Aleph, Aleph, Aleph. Bei uns vielleicht dann das A, A. Und dann der zweite Abschnitt mit Bet. Und der dritte Abschnitt, 8 Verse lang Gimmel, Gimmel, Gimmel. Dalet, He, Waf, Sein, Chet, Het und so weiter. Das sind dann die Buchstaben im Hebräischen. Und das ist ganz interessant, dass der Psalmist das hier macht. Weil er damit nicht einfach nur etwas runterschreibt, sondern das Thema, was er bewegen möchte, auch mit einer gewissen Schönheit bestücken möchte. Mit einer literarischen Schönheit. Und das finde ich schön, das finde ich spannend, dass Gottes Wort nicht einfach Literatur ist, sondern auch dichterisch anspruchsvolle, schöne Literatur. Dass im literarischen Sinn auch auf Ästhetik geachtet wird. Im Wort Gottes. Leider können wir das nicht sehen in unseren deutschen Bibeln, weil es ist ziemlich schwer, genau die gleichen Wörter dann auch mit unserem Alphabet zu beginnen. Aber wir sehen hier, dass derjenige, der das schreibt, möchte eine gewisse Fülle präsentieren. Das, was ich zu sagen habe, das kann ich mit jedem Buchstaben meines Alphabets sagen und gleich 8-mal. Und er zeigt die Vollkommenheit des Themas, was er bewegt. Das Spannende an Psalm 119. Wenn ihr zu Hause seid, dann nehmt euch mal ein paar Minuten, ihr braucht ein paar Minuten für diesen Psalm, aber nehmt euch mal diese Minuten und lest diesen Psalm im Gesamten durch. Das Spannende ist an diesem Psalm, dass, obwohl er so lang ist, 176 Verse, es gibt kein längeres Kapitel, in der Bibel, bewegt dieser Psalm die ganze Zeit nur ein und dasselbe Thema. Nicht 5 Themen. Da wird nicht eine Theologie aufgebaut, in wie ich errettet werde, wie die Gemeinde funktionieren sollte, wer Gott ist und wer der Messias ist, der kommen wird. Es ist allein ein Thema, eine Sache, was ihn bewegt. Und in jedem Vers, außer 3, das heißt in 173 Versen, nimmt dieser Mensch, der hier schreibt, Bezug auf dieses Thema. In jedem Vers knallt er das Thema rein, weil es ihm so wichtig ist. Und wir sehen in der nächsten Folie, danke, dass diese Sache ihn auch in seinen Tageszeiten beschäftigt. Im Vers 147 im Psalm beschäftigt ihn diese Sache schon vor dem Morgengrauen. Im Vers 97 beschäftigt es ihn täglich. In 164 sagt er, 7-mal täglich beschäftigt mich diese Sache. In 2 Versen 55 und 148 sagt er, dass nicht nur im Morgengrauen, sondern auch in der Nacht das ein Thema ist für ihn. Und Vers 62, Mitternacht. Also die ganze Zeit, das ganze Alphabet im Hebräischen, was ich zu bieten habe, alle Tageszeiten, ist das auf meinem Herzen und ich möchte es hinausrufen. Fänd's mal spannend, 176 Verse hier zu singen mit einem gleichen Thema. Immer wieder und immer wieder. Und was das Thema ist, das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Es ist das Wort. Jetzt finden wir in diesen 176 Versen verschiedene Synonyme für Gottes Wort. Und die habe ich euch mal hier aufgelistet. Einige sieht man besser als andere. Er sagt nicht nur Wort, sondern er sagt Gerichte, Zeugnisse, Ordnungen, Satzungen, Vorschriften, Ratgeber, Weg, Urteile, Wunder, Gebot, Bestimmungen, Gesetz, Gerechtigkeit, Zusage, Recht, Pfad. Das sind alles Synonyme für das Gleiche. Er beschäftigt sich mit Gottes Wort. Er beschäftigt sich mit Gottes Gesetz, mit seinen Ordnungen, mit seinem Pfad. Und jedes Wort soll sozusagen eine Facette dessen ausdrücken, was er von Gottes Wort wertschätzt. Es sind Zeugnisse, aber es sind auch Ordnungen. Es sind Gebote, es ist Gesetz, es ist aber auch Recht und es ist Zusage. Alles beinhaltet Gottes Wort. Und diese Begriffe werden verteilt auf diese vielen Verse. Darum ist unser Thema heute Orientierung durch Gottes Wort. Und den Abschnitt, den ich mit euch heute mir anschauen möchte, sind die Verse 105 bis 112. Hier wird mit dem hebräischen Buchstaben Nun, heißt es. Es ist ein Äquivalent zu unserem N, könnte man sagen. Jeder Vers beginnt mit einem N. Und dieser Abschnitt, den wir uns heute anschauen werden, zeigt, dass ein Leben unter der Führung Gottes, wenn du dir wünschst, dass dein Leben von Gott bestimmt ist, von Gott beeinflusst, dass er dich leitet und führt, dann ist es ein Leben, wo das Wort Gottes im Zentrum steht. Nicht irgendwo abseits so ein Nebenthema, sondern im Zentrum. Es steht so stark im Zentrum, dass das Wort Gottes im Psalm 119 sozusagen das Objekt der Anbetung ist. Überlegt euch das mal. Gottes Wort wird so hoch gepriesen, dass es zum Objekt der Anbetung wird. Natürlich falle ich nicht vor Seiten und Lettern auf die Knie. Es ist nicht einfach ein gedrucktes Buch, wovor ich meine Knie beuge, sondern es ist Gottes Wort. Und Gottes Wort ist untrennbar mit Gott selbst. Und deswegen kann ich das, was er zusagt, das, was er anordnet, preisen, davor erzittern, mich darüber freuen, es lieben. Lasst uns diese Verse miteinander lesen. Vers 105 bis 112. Bei mir ist schon die Seite rausgerissen. Ich muss sie immer wieder reinlegen. Hier schreibt der Psalmist: Eine Leuchte für meinen Fuß ist dein Wort, ein Licht für meinen Pfad. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Ich bin über die Maßen gebeugt. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Die Gaben meines Mundes lass dir doch wohlgefallen, Herr. Lehre mich deine Bestimmungen. Mein Leben ist ständig in meiner Hand, aber dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von deinen Vorschriften bin ich nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn. In diesen wenigen Versen habt ihr schon gemerkt, dass diese Synonyme, die ich auf der Wand gezeigt habe, viele finden sich allein schon in diesen Versen. Womit beginnt es? Nach Luther, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Der Ausgangspunkt in diesem Abschnitt ist für den Psalmisten, wenn ich Gottes Wort nicht habe, dann bin ich in Finsternis. Das ist der normale Zustand dort, wo Gottes Wort nicht beachtet wird, nicht gelesen wird, nicht geschätzt wird, ist Finsternis. Was passiert, wenn Finsternis ist und ich anfange zu gehen auf dem Pfad, den der Psalmist dort beschreibt? Da passiert es ganz schnell, dass man ausrutscht. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, wenn ihr mal nachts aufsteht und ihr alle Schotten dicht habt und dann sieht man nichts und dann hat man sich schon so manches Mal auch gestoßen. Ja? Du siehst es nicht. Du kannst es auch nicht sehen, weil kein Licht da ist, was dir Orientierung gibt. Du wirst auch keine Gefahr erkennen. Du wirst auch nicht überlegen, was kann ich jetzt in dieser Situation tun, weil es einfach auf dich zukommt und du volle Karacho da reinrennst in das, was vor dir liegt. Finsternis ist in der Bibel immer wieder auch Ausdruck von Angst und Unwohlsein. Aber das Schöne ist, dass Gott uns nicht in dieser Finsternis, die wir manchmal erleben, dass er uns nicht einfach so entlässt. Komm zurecht mit den Ecken und Kanten des Lebens. Komm zurecht, wenn du hinfällst. Sieh zu, wie du wieder aufstehst. Wir lesen doch in Vers 110, die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von deinen Vorschriften bin ich nicht abgeirrt. Jemand wollte mir Schaden zufügen, da liegt eine Schlinge. Ich muss sie erkennen, damit ich nicht zu Fall komme. Deswegen brauche ich eine Leuchte. Eine Leuchte, Licht. Wir hatten es vor einigen Wochen schon. Beschreibt einen klaren Blick, Wärme und Sicherheit. Und dieses Licht, dieses sichere Licht, führt diesen Psalmisten persönlich und auch praktisch. Jetzt möchte ich das mal, noch, da möchte ich noch mal tiefer hineingehen. Eine Leuchte. Naja, was ist eine Leuchte? Das Wort, was hier für Leuchte steht, eine Leuchte für meinen Fuß, sehen wir in folgendem Bild, dass es sich hierbei um eine, so eine Art Fackel handelt. So beschreibt der Psalmist Gottes Wort. Es ist wie eine Fackel, die ich in der Hand halte. Und die weist mir den Weg. Okay, was sind die Eigenschaften einer Fackel? Natürlich geben sie ein gewisses Licht, auch eine gewisse Wärme, auch eine gewisse Sicherheit. Aber wenn du im absoluten Dunkeln bist und hast eine Fackel, du siehst nicht so weit. Die Fackel hat nur eine gewisse Reichweite. Wenn ich die Fackel, das ist auch der Trick, ja, dass ich die Fackel nicht einfach hier unten halte, sondern versuche, die Fackel hochzuhalten. Vors Gesicht nutzt auch nichts, weil dann sehe ich auch nichts. Du musst sie hochhalten. In dem Augenblick gibst du sogar Menschen die Möglichkeit, dass sie auch Licht haben. Wenn wir das vergleichen auf unser Leben, wie wir Gottes Wort hochhalten in unserem Leben, wie wir es wertschätzen, hat Gottes Wort Ausstrahlungskraft. Aber wir werden merken, ich sehe nicht, was ganz weit vorne in einem Kilometer ist, was wir doch alle so gern wollten, wenn wir in der Finsternis sind, wenn Schrecken kommt. Welche Schlinge wird mir in 10 Jahren gelegt? Wenn ich diesen Schritt jetzt gehe, wo wird mich das hinführen? Das ist doch eine Frage, die jeden beschäftigt, auch Christen, die eine lebendige Beziehung zu einem lebendigen Gott haben und doch nicht die Zukunft in allem voraussehen. Und das macht uns zu schaffen, dass die Fackel, die uns leitet, eine gewisse Reichweite nur hat. Viele wünschen sich nicht diese Fackel. Sie verschmähen sie, weil sie nur eine gewisse Reichweite hat. Und stattdessen wünschen sie sich das. Nächstes Bild. Sie wünschen sich lieber einen Flammenwerfer.
der gibt Licht. Oh ja, das Power, das Kraft. Du mit deiner ollen Fackel, ich habe einen Flammenwerfer und der gibt mir richtig Stoff. Ich weiß von hier, was schon da ganz hinten passiert. Das Spannende an dem Flammenwerfer ist aber, natürlich, hier ist alles sehr hell. Aber spannend finde ich, dass je näher man zu ihm hier kommt, es immer dunkler wird. Aus Erfahrung und weil es mir Gottes Wort sagt, weiß ich, dass es Situationen gibt, wo Gott auch manchmal seinen Flammenwerfer rausholt. Und das ist der Heilige Geist. Dass er uns auch manchmal sagt, weißt du was, ich offenbare dir jetzt, was in den nächsten Jahren geschehen wird. Etwas, was niemand voraussehen kann. Gott weiß die Zukunft und die kann er auch seinen Kindern offenbaren. Und es gibt Momente, wo es nötig ist, dass ich es auch selber erlebt habe, dass Gott seinen Flammenwerfer rausholt und ich denke, wow, das ist das Ziel. Ich sehe etwas am Horizont, was ich von hier aus gar nicht sehen kann, aber Gott zeigt es mir. Aber dieser Flammenwerfer wird wieder weggetan. Denn ich kann nicht mit euch die ganze Zeit mit einem Flammenwerfer rumlaufen. Da würde ich nur Menschen verletzen. Das Problem ist auch an einem Flammenwerfer, anstatt an einer Fackel, ich weiß ja auch nicht, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Ich weiß, was da hinten passiert, aber was passiert jetzt? Was muss ich jetzt tun? Deswegen sind das für mich keine Dinge, die sich einander ausschließen, sondern wo Gott gemeinsam fügt. Gott hat Flammenwerfer für uns. Und es ist gut, wenn er sie manchmal rausholt. Aber Gott hat es so gesetzt, dass unser natürliches Leben mit einer Fackel, sozusagen die Wegstrecke mit einer Fackel gelaufen werden soll. Freu dich, wenn du einen Flammenwerfer mal in der Hand gehabt hattest. Aber um an das Ziel zu kommen, kommst du nur mit einer Fackel. Und das ist Gottes Wort. Und die Frage, die uns dieser Vers stellt, wie sehr schätzt du Gottes Wort? Ist es im Zentrum deines Lebens? Schätzt du es? Hältst du es hoch? Dass es wichtig für dich ist. Und dass dir dann eine gewisse Reichweite auch zeigt, wo du gehen sollst. Wenn du die Fackel Gottes nicht hochhältst, dann wirst du in Schlingen laufen und du wirst fallen. Du wirst fallen, weil du in der Finsternis nichts sehen kannst. Wenn du Weisung und Orientierung möchtest in deinem Leben, nimm Gottes Wort, schlag es auf, lies. Und wenn Gott manchmal einen Flammenwerfer schickt, dann bedank dich. Aber dann geht es weiter mit der Fackel in der Hand. Das hat auch einen pädagogischen Wert. Denn in dieser Zeit, wenn ich mit der Fackel unterwegs bin, führt es mich auch automatisch in eine Abhängigkeit, weil ich ja nur eine gewisse Reichweite sehen kann. Ich weiß den nächsten Schritt, den zweiten weiß ich schon nicht mehr. Und so hält mich Gott Schritt für Schritt in seine Abhängigkeit, dass ich nicht hochmütig werde und sage, ach weißt du was, das lasse ich jetzt mal hier. Ich weiß ja, wo es lang geht. Immer den Weg. Das ist nicht Gottes Idee. Gottes Idee ist, dass wir an seinem Herz bleiben. Dass wir sein Wort beständig hören und beständig in seinen Fußspuren laufen. Und deswegen ist die ständige Verwendung dieser Fackel lebensnotwendig für uns. Lass uns in die nächsten Verse gehen. Vers 106 und Vers 107. Okay, der Psalmist hat entschieden, das ist meine Fackel. Ich habe geschworen und halte es aufrecht, die Bestimmungen deiner Gerechtigkeit zu bewahren. Ich bin über die Maßen gebeugt, Herr, belebe mich nach deinem Wort. Der Psalmist erkennt die Lebensnotwendigkeit dieser Fackel, sodass er sich ganz gewiss ist, ich lege einen Schwur ab. Ich habe geschworen. Können wir die Folie nach den Bildern sehen? Da habe ich nämlich einige Worte fett gedruckt.
jetzt. Genau. Ich habe geschworen, zu bewahren Gottes Bestimmungen, seiner Gerechtigkeit. Er stellt sich mit allem, was er hat, darauf. Schwören ist ja so eine Sache. Sollte man nicht alle 5 Minuten tun, weil es wird dann auch eingefordert. Aber er legt ein Gelübde ab, kann man auch übersetzen. Er legt einen Eid ab. Das ist sein Versprechen. Ich möchte Gott folgen. Und das bedeutet für mein Leben, dass ich nicht einfach Gott folge und das bleibt allgemein, sondern ich befolge Gottes Wort. Wer Gott folgen möchte, muss Gottes Wort befolgen. Wenn du Gottes Wort verachtest und nicht befolgst, dann folgst du nicht Gott. Und deswegen legt er das noch einmal so alles auf die Goldwaage, weil es so wichtig und lebensnotwendig für mich ist, mein ganzes Versprechen auf Gottes Wort. Es ist ein Entschluss zum Gehorsam von ihm. Was löst das in dir aus? Das Wort Gehorsam. Für den Psalmisten ist es kein komisches Wort, gehorsam zu sein, was manchmal in unseren Ohren heutzutage, da möchte mir jemand was aufzwängen. Für den Psalmisten ist es selbstverständlich, dass er von diesem Gehorsam spricht. Denn der Psalmist weiß, was gut ist. Denn er sagt in Vers 9, in dem gleichen Psalm, wodurch hält ein Jüngling, also an alle jungen Leute und die sich jung fühlen in diesem Raum, wodurch hält ein Jüngling seinen Pfad rein, indem er sich bewahrt nach deinem Wort? Gehorsam zu Gottes Wort führt dazu, dass wir einen reinen Pfad haben, wo wir nicht zu Fall kommen, sondern wo wir Gottes Führung und Segen erleben. Ich bin über die Maßen gebeugt. Das ist ja jetzt spannend. Überlegt mal, da ist jemand, der sagt, der preist Gottes Wort so hoch und der sagt, ey, ich lege einen Schwur ab, dass ich verspreche, dass ich das befolge und so weiter. Und auf einmal sagt er, ich bin gebeugt. Man könnte auch sagen, ich bin gedemütigt. Positive Entschlüsse in unserem Glaubensleben, auch der Gehorsam zu Gottes Wort, bewahrt uns nicht vor Prüfungen. Was man ja irgendwie jetzt denken könnte. Naja, jetzt ist alles super. Jetzt ist alles einfach. Aber interessant ist für den Psalmisten, obwohl er sich dazu entschließt, erlebt er Zeiten der Prüfung, wo nicht alles so einfach ist. Der Weg, den wir zu gehen haben, ist kein Spaziergang. Die Schlingen sind trotzdem da, die da liegen. Ich erkenne sie und kann jetzt sozusagen eingreifen. Ich weiß, was zu tun ist, weil Gott mir Weisheit gibt durch sein Wort. Aber es heißt nicht, es ist alle, der Weg ist frei, alles ist easy, du brauchst dir keine Sorgen machen. Alles ist jetzt Zuckerwatte. Nein. Das Leben ist auch für denjenigen, der sich auf Gottes Wort stellt, ein Leben auch mit einer gewissen Demütigung und Beugung vorgezeichnet. Wenn dir jemand ein Evangelium verspricht, wo du keine Probleme mehr hast, schönes Evangelium, aber es ist einfach nicht wahr. Eine gute Nachricht, aber sie ist gelogen. Und eine gelogene gute Nachricht hilft mir nicht so viel. Ich brauche eine gute Nachricht, die realistisch ist. Und das liebe ich an Gottes Wort. Gottes Wort ist nicht einfach, ach, es ist alles elendig. Gottes Wort sagt aber auch nicht, es ist alles so wunderschön. Gottes Wort ist realistisch. Und da muss erstmal ein Buch rankommen. An diesen Realismus, den Gottes Wort zeichnet. Es ist auch nicht so, dass wir, okay, das ist vielleicht jetzt eine Passage, ansonsten schwingt der Mann hier die ganze Zeit im Lobpreis. Nein, im Psalm 119 schreibt er 6-mal, dass er gedemütigt wurde. Das ist etwas, was sich irgendwie durchzieht in seinem Leben. In der Vollkommenheit, die er zeichnet über Gottes Wort, finden wir auf einmal richtig oft Demütigung, Beugung, schwere Zeiten, die uns wirklich in die Knie treiben. Ist Gott jetzt nicht da? Ist Gott fern? Warum das ganze Leid? Gott ist da. Es ist wichtig, dass wir diese Passagen nicht überlesen, sondern dass wir das im Fokus haben. Es gibt Anfeindungen und Bedrohungen. Und das beschreibt der Psalmist in Vers 109 auf eine ganz interessante Weise, für uns ein bisschen unverständlich. Mein Leben ist ständig in meiner Hand. Es ist eine Redewendung, die für uns nicht so gängig ist. Aber es bedeutet so viel, dass er die ganze Zeit in Gefahr ist. Aber er sagt, obwohl ich die ganze Zeit in Gefahr bin, aber dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Und genauso sagt uns auch das Neue Testament, alle aber, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Alle. Wenn du einen reinen Pfad sehen möchtest, wenn du ein Leben unter den Segen Gottes und unter der Führung Gottes sehen möchtest in deinem Leben, du wirst Verfolgung erfahren. Deswegen sagt doch Jesus Christus, dass wir bereit sein sollen, unser Kreuz auf uns zu nehmen. Die Verfolgung sieht jetzt vielleicht hier nicht so aus, dass du in den Kerker geworfen wirst. Ganz sicher nicht. Preis den Herrn das nicht. In anderen Gegenden ist das der Fall. Aber jeder in diesem Raum, der mit ganzer Hingabe Jesus nachfolgen möchte, wird spätestens beim zweiten Schritt in der Öffentlichkeit merken, das passt einigen nicht. Wir brauchen gar nicht über Foltermethoden sprechen, über Köpfungen, das ist alles schlimm. Aber wir merken doch, wie schnell wir eingeschüchtert sind, wenn einige nur komisch gucken. Wie schwer es mir fällt, auf der Arbeit, bei den Nachbarn ein klares Bekenntnis zu geben, ja, ich bin Christ und das ist auch gut so. Ich liebe Jesus Christus. Bist du bescheuert oder was? Und dann ziehen wir den Schwanz ein. Und dann, wie oft ist es euch schon ergangen? Also ich kenne tausend Situationen. Hoffentlich fragt er mich jetzt nicht. Hoffentlich kommt jetzt nicht zur Sprache, was ich Sonntag mache. Ist mir vielleicht peinlich. Ist mir vielleicht unangenehm. Hey Leute, das ist Verfolgung. Das ist Bedrängnis, die wir in unserem Herzen leben, erleben. Wo wir unseren alten Menschen immer wieder kreuzigen müssen und sagen, ja, ich liebe Jesus und das sage ich nicht nur in diesen vier Wänden, sondern ich traue es mich auch draußen zu sagen. Christus ist mein Leben und Sterben mein Gewinn. Dass wir zu diesem Bekenntnis kommen, das verlangt von uns viel ab. Und wir sollten jetzt, wo es in unserem Land so einfach ist, als Christ zu leben, im Vergleich, sollten wir diese Zeit nutzen, um es zu trainieren, wenn Zeiten kommen, wo es nicht mehr so gemütlich wird. Ein Pastor hat mal gesagt in einer Gemeinde, als er gepredigt hat, ich freue mich, dass der Raum voll ist. Wenn wir Verfolgung bekommen, dann wird hier nur noch ein Bruchteil im Gottesdienst sitzen. Ich bete das nicht, dass das nicht passiert, sondern dass wir uns jetzt schon realistisch mit Gottes Wort beschäftigen und Gott bitten, dass er uns in Zeiten, wo wir gebeugt werden, dass wir nicht weglaufen, sondern zum Herrn rufen, belebe mich. Belebe mich. Es ist ja nicht so, dass das alles total einfach ist, sich zu Jesus Christus zu bekennen. Nein, es verlangt von uns was ab. Wir werden gebeugt, wir werden gedemütigt, aber Gottes Wort zeigt uns auch einen Weg, dass wir zu Gott schreien dürfen, Gott, belebe mich. Was heißt dieses Wort? Es heißt so viel wie wiederherstellen. Man könnte auch übersetzen, in Fahrt bringen, in Gang setzen, erwecken, erneuern, reaktivieren. Hey, wie oft braucht dich diese Erfahrung der Reaktivierung? Ja, ich bin mit 9 Jahren zum lebendigen Glauben an Jesus Christus gekommen und das kann mir niemand nehmen, das war so krass. Aber ich brauchte immer wieder Phasen im Leben, wo Gott mich reaktiviert. Und da hat uns das Neue Testament so viel zu bieten, was der Heilige Geist uns anbietet, meine Freunde. Dass wir immer wieder neu danach lechzen, neu erfüllt zu werden von Kraft aus der Höhe. Dass wir diese Reaktivierung erfahren. Und viele Christen geben sich damit zufrieden, dass sie irgendwann mal aktiviert wurden. Aber gar nicht merken, dass sie schon seit Jahrzehnten im Stand-by-Modus unterwegs sind. Wir brauchen eine Erneuerung, eine Erfrischung. Dass Gott uns wieder wie ein Auto, was auf der Strecke liegen geblieben ist. Es ist ja auf der Strecke, es ist ja auf dem Weg. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber Gott möchte, dass die gelben Engel kommen und das Ding reaktivieren, wieder in Fahrt bringen, wieder in Gang setzen. Dass wir merken, meine Glaubenskiste ist mit 120 auf der Überholspur. Ich sage das mit saloppen Bildern. Weil diese Situation kennen wir alle. Wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin, ja, und sehe, ich bin Gott sei Dank noch nie liegen geblieben, ja. Und dann sehe ich, dass da jemand stehen bleibt und mit den Westen und so weiter. Boah, dann denke ich, was für eine miese Situation. Vielleicht gerade auf dem Weg auch zum Urlaub oder wieder zurück, noch schlimmer vielleicht. Denkst du, boah, gut, dass ich das nicht bin. Also so geht es mir ständig, ja. Geistlich passiert in unserem Leben genau das Gleiche, dass Zeiten der Beugung kommen. Und die Frage ist, ob wir mutig sind, uns das auch einzugestehen. Herr, meine Karre ist liegen geblieben. Ich brauche eine neue Belebung. Und das ist ein Thema, was in unserer Gesellschaft ja auch boomt, dass wir belebt werden. Das Wort wird in der Bibel auch benutzt, man wird wiederhergestellt von Krankheit, Entmutigung, Schwäche und Tod. Und als kleinen Beweis, ja, habe ich euch was mitgebracht. Ich fand das mal so cool. Ich bin ja eigentlich kein Teetrinker, aber ich finde es immer lustig, im Laden oder auch bei Leuten, wenn man Tee angeboten bekommt, zu schauen, wie diese Tees so heißen. Ja, ich habe hier zum Beispiel Himmelszauber, oder einfach Entspannung. Kräuterteemischung für eine kleine Auszeit. Es wird noch besser. Oase der Entspannung. Beruhigende Kräuterteeauslese. Oder gut finde ich, das ist mein Favorit, hol dir Kraft. Belebende Kräuterteemischung. Ich möchte jetzt nicht die Teetrinker unter uns dissen, aber könnt ihr ja gerne trinken. Aber allein der Trend, wie Tees heute bezeichnet werden, zeigt doch, was für Menschen aktuell ist, was für sie wichtig ist. Es gibt auch ganz krass heiße Liebe zum Beispiel, Sweet Kiss und also auf der Liebeschiene auch ganz, ganz viel. Bitte? Schokolade. Bei Schokolade auch. Also da werden sozusagen unsere innersten Sehnsüchte geweckt. Und hol dir Kraft, belebende Mischung. Naja, das ist doch genau das Gleiche, was wir hier lesen. Dass man sich Kraft wünscht. Wenn du nach draußen gehst und sagst, möchtest du eine Belebung, möchtest du eine Erfrischung, möchtest du Kraft, sagt jeder, hier bin ich. Wo ist der nächste Tee? Ja, das Problem ist aber, dass wir Christen, ihr könnt ruhig weiter Tee trinken, aber dass wir Christen nicht dazu aufgefordert sind, uns die nächste Teemischung zu holen. Sondern die Belebung in der geistlichen Sphäre funktioniert anders. Nächste Folie. Das ist nämlich ein Thema, was den Psalm durchzieht. Belebe mich nach deinem Wort. Belebe mich auf deinen Wegen. Belebe mich durch deine Gerechtigkeit. Belebe mich nach deiner Gnade. Herr, belebe mich nach deinem Wort. Herr, belebe mich nach deinen Bestimmungen. Belebe mich nach deiner Zusage. Belebe mich nach deinen Bestimmungen. Nach deiner Gnade, Herr, belebe mich. Das ist ein Thema für ihn, der das hier schreibt. Kraft zu holen, eine belebende Mischung zu bekommen. Aber er findet das nicht im Tee. Den Teil A wollen alle. Belebung wollen alle. Aber den zweiten Teil wollen wenige. Denn im Psalm 119 heißt es in 93, ewig werde ich deine Vorschriften nicht vergessen, denn durch sie hast du mich belebt. Belebung finden wir durch Gottes Wort. Das ist die einzige Mischung, die uns die Kraft gibt, die wir brauchen. Ja, gönn dir eine kleine Auszeit mit einem Tee. Und danach liest die Bibel. Ja. Meine Oma hat mit, um das mal zu illustrieren, ganz, ganz persönlich, die hat den Psalm 119 geliebt. Oder sie liebt ihn immer noch. Sie ist noch auf unserer Erde, Gott sei Dank. Und immer wenn wir Kinder bei ihr waren, ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, wenn wir Enkelkinder bei meiner Oma waren, dann hat sie immer ihre Riesenbibel aufgeschlagen und Psalm 119. Und dann saßen wir drumherum und dann durfte jeder eine Zahl sagen, von 1 bis 176. Und dann haben wir Kids halt einen Satz gesagt, Sandy, sag mal eine Zahl von 1 bis 176. 175. Und dann hat sie dich angeschaut und hat dann diesen Vers für dich gelesen. Meine Seele soll leben und dich loben. Deine Bestimmungen sollen mir helfen. Ich habe das Spiel geliebt. Und ich habe immer den gleichen Vers genommen. Nee, Vers 100. Und zwar hat mir dann meine Oma vorgelesen, einsichtiger als die Alten bin ich. Denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Und das ist ein ziemlich cooles Gefühl, wenn du da mit 6, 7 Jahren vor einer alten Dame sitzt, mit viel Weisheit und viel durchgemacht, ja, und dann zu dir sagt, einsichtiger bin ich als die Alten. Das ging runter wie Öl. Das habe ich immer wieder gemacht, sie wusste es schon. Ich habe genau das Gleiche gemacht, was unsere Gesellschaft tut. Ja, wir wollen Belebung. Ja, ich will einsichtiger sein als ein Greis, wie es in meiner Übersetzung eigentlich heißt. Aber ich habe als Kind nie auf die zweite Hälfte geachtet. Denn deine Vorschriften habe ich gehalten. Das war mir überhaupt nicht wichtig. Das war mir überhaupt nicht präsent. Ich wollte einfach nur klüger sein als sie. Aber der Schlüssel ist, dass selbst junge Menschen weiser sein können als Alte. Liegt nicht darin, dass sie unglaublich intelligent sind. Weisheit ist auch nochmal ein bisschen was anderes als Intelligenz. Das liegt allein daran, wenn sich junge Menschen viel mit Gottes Wort beschäftigen. Wenn sie die Fackel hochhalten in ihrem Leben. Und dann denkst du, eigentlich sollte doch jetzt die Person 80 plus gut unterwegs sein und dann überholt sie ein junger Mensch von rechts. Weil man Gottes Wort hochhält. Keine andere Quelle wird uns diese Wiederherstellung, diese Reaktivierung geben, die wir brauchen. Ich möchte zum Schluss kommen und die Verse 108 bis 112 lesen. Die Gaben meines Mundes lass dir doch wohlgefallen, Herr, lehre mich deine Bestimmungen. Mein Leben ist ständig in meiner Hand, aber dein Gesetz habe ich nicht vergessen. Die Gottlosen haben mir eine Schlinge gelegt, aber von deinen Vorschriften bin ich nicht abgeirrt. Deine Zeugnisse sind mein Erbe für ewig, denn die Freude meines Herzens sind sie. Ich habe mein Herz geneigt, deine Ordnungen zu tun. Für ewig ist der Lohn. Dieser Abschnitt des Buchstabens nun endet in Vers 111 und 12 ganz stark mit dem Aspekt der Ewigkeit. Mit dem Ziel, worauf wir zusteuern, egal wie alt du bist. Und das Interessante ist, dass in diesem Abschnitt relativ viel von Bedrängnis die Rede ist, dass von Gefahr viel die Rede ist, dass am Ende die Ewigkeit steht, der Ausblick auf die Herrlichkeit, und dass mittendrin in Vers 108 unser Jahresthema zur Geltung kommt: die Gaben meines Mundes, lass sie doch wohlgefallen. Dass in der Not der Psalmist die Anbetung anstimmt. Dass er Gott lobt mit seinen Lippen. Und das kann nur jemand, der in einer lebendigen Beziehung zu Gott steht. In der Not nicht zu verzweifeln, sondern anbeten und, obwohl man umschlungen ist von Not, Anbetung, weil man Aussicht und Perspektive auf die Ewigkeit hat. Denn derjenige, der Gott nicht kennt, hat diese Perspektive nicht und sieht dann vor seinen Füßen nur die Not. Und deswegen spricht die Bibel so viel von der Ewigkeit, damit wir schon in der Not Gott anbeten können. Und gibt uns Zuversicht, dass wenn dieses Erbe, worauf ich zusteuere, wenn das ewig ist, dann kann diese Phase des Leids ja doch nur ein kleiner Tropfen im Meer sein. Und gibt mir diese Zuversicht, diese Zeit wird enden. Und es wird eine Zeit kommen, die ewig geht. Und das gibt mir Zuversicht und lässt mich jetzt schon anbeten, auch wenn die Not groß ist. Amen.